Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nahle Show. Ja, so wie ich das immer in diesem Moment sage, der Gedanke war damals, dass ich besondere Menschen hier reinnehme, Menschen, die uns so in Neudeutsch antriggern können und die uns einfach auch ein anderes Bild des Berufes zeigen, ja, heute in dem Fall von der Welt auch zeigen. Ich begrüße heute die Isabel. Isabel ist eine digitale Nomadin. Oh, ich wusste bis zum gewissen Zeitpunkt gar nicht, was das ist. Und Isabel wird uns heute wirklich mitnehmen in ihre Welt. Und schnallt euch an, hört zu, denn das hier haut mich auch vom Sockel. Isabel war schon in 37 Ländern dieser Erde. Und ich so als Junge vom Dorf, boah, ich habe wirklich also geschluckt. Also in diesem Sinne, liebe Isabel, ich begrüße dich zu unserem heutigen Podcast. Stell dich einfach mal vor, so dieses Normale, wo kommst du her? Ja, was ist so deine, ja, wo du halt herkommst? Und dementsprechend werden wir dann den Talk auch gestalten, damit die Menschen wissen, welche Möglichkeiten es auf diesem Erdball so gibt. Bitteschön.
Hallo Rainer, ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du mich heute hier eingeladen hast. Ich habe mich voll gefreut, macht auf jeden Fall super Spaß. Da hast du recht, ich bin eine digitale Nomadin, etwas, was bei den meisten erstmal einen Stirnrunzel hervorruft. Das heißt, ich arbeite komplett online und bin dadurch vom Ort her flexibel und nutze das auch in meiner Reiseleidenschaft. Das heißt, ich kann arbeiten, von wo ich will. Ich bin 24 Jahre jung, auch auf dem Dorf aufgewachsen tatsächlich. Allerdings schon mit reiselustigen Eltern. Das hat sich wohl etwas durchgesetzt in den Genen bei mir. Und bin aber vorher einen ganz anderen Weg eingestiegen. Also ich habe klassisch dual studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, Schwerpunkt Elektrotechnik, bei einem großen Automobilzulieferer gearbeitet, also eigentlich so einen richtig klassischen Weg gegangen, bis ich dann die Reißleine gezogen habe und für mich gesagt habe, das ist nicht das, was ich langfristig will, weil ich ein unglaublich freiheitsliebender Mensch bin. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich liebe es, zu reisen, das zu kombinieren und habe mich deswegen umorientiert. Arbeite mittlerweile komplett online mit Kryptowährungen. Wow. Etwas, was natürlich zu meinem technischen Hintergrund passt, aber wo viele überrascht sind, dass eine junge Frau sozusagen sich mit diesem Thema beschäftigt. Da bin ich immer noch eher eine Seltenheit tatsächlich.
Okay, ja, zu deiner Vorstellung mal vielen Dank. Und dann fangen wir mal ganz einfach von vorne an. Also 24 Jahre und 37 Länder, das ist, boah, also ich kann das gar nicht fassen, ja. Und jetzt hast du ja gesagt, du kommst aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, ja, also der klassische Weg. Wollen wir damals starten, bevor ich dann nachher nochmal auf das, was früher passiert ist, bei dir eingehen will. Mhm. Wirtschaftsingenieurwesen, war das so deine Leidenschaft oder hast du festgestellt, beruflich in der Schule, beim Abi, kommt das von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinen Eltern? Wie studiert man als, ich sag mal, junges Mädel Wirtschaftsingenieurwesen?
Das kam bei mir dazu, dass ich schon immer sehr viel Interesse am Thema Mathematik und auch Technik hatte, allerdings nichts rein Akademisches in der Form Trockenes studieren wollte. Mein Vater ist auch Wirtschaftsingenieur, so hat sich das dann vielleicht irgendwie angebahnt. Ich war einfach in vielen Fächern gut, konnte mich nicht so recht entscheiden. Das war so ein Allrounder-Ding, wo ich dachte mir, da liege ich nicht so falsch und habe dann in der Form da einfach angefangen.
Okay, und ja, das ist auch immer so meine Frage. Ich durfte schon einige Damen interviewen. Wie ist so die, ja, das Thema Mann-Frau? Du hast jetzt eine Ausbildung, warst in einem großen Konzern, nehme ich an, ja. Und wie ist so der Stellenwert einer Frau in solchen Positionen? Hast du da gespürt, wow, hier kommt ein junges Mädel, macht ein duales Studium, hat genau die gleiche Ausbildung? Und gab es da so Ecken und Kanten, was so die Männerwelt, haben die dich mit offenen Armen begrüßt oder konntest du da leicht akzeptiert werden?
Es kam tatsächlich sehr auf den Bereich an. Also ich war in vielen verschiedenen Abteilungen. wenn man so mehr in Richtung Marketing ging, dann war das meistens nicht schlimm. Da gab es tatsächlich einige Frauen. Wenn man aber tatsächlich eher so in den Bereich Entwicklung oder gar Vorentwicklung ging, dann hatte ich teilweise meine eigene Toilette auf dem Stockwerk. Das war dann schon speziell. Also man wurde von vielen eher belächelt und nicht ganz für voll genommen. Das war eher so das Standardding. Eher ein bisschen geschont manchmal. Man musste sich meiner Meinung nach mehr beweisen als viele Männer.
Ja. Okay. Und und dann irgendwann hast du festgestellt, boah, das ist nicht so mein Ding. Ich frage speziell, weil ich selbst 2 Jungs habe und wo ich mir immer selber aus meiner Erfahrung auch sage, die müssen nicht was beginnen und dann durchziehen in der Form ihr Leben lang, sondern sie sollen sich ausprobieren. Sie sollen verbindlich sein. Deshalb auch diese Show, ja, dass wir einfach draußen die Leute abnehmen wollen und wo sie stehen, ja, und ihnen den Mut machen, neue Wege zu gehen. Wenn man feststellt, ich habe das durchgezogen, wie jetzt du, du hast ein Studium gemacht, vielleicht eine Zeit lang da auch gearbeitet, aber dann festzustellen, das wird mich nicht bis an mein Lebensende begleiten.
Ja, also bei mir war es damals tatsächlich auch über Podcasts. Ich habe schon damals sehr gern Podcasts gehört und auch eben dadurch mitbekommen, dass es da einen anderen Weg gibt. Und ich habe mir damals auch meine älteren Kollegen angeschaut, die 10, 20 Jahre älter waren als ich, und habe dann für mich entschieden, dass das nicht das ist, wo ich hin will. Ich hatte das Gefühl, deren Hamsterrad ist zwar größer geworden als meins, aber irgendwie nicht besser. Und da ich dann einen anderen Weg einschlagen wollte oder ein anderes Ergebnis haben wollte, habe ich für mich festgestellt, dann muss ich auch einen anderen Weg gehen. Das ist natürlich nicht einfach, gerade in dem Umfeld, wenn man so gefestigt eigentlich ist, sehr gute Berufschancen hat, dann ist das Umfeld eher überrascht, sage ich jetzt mal freundlich ausgedrückt, wenn man sagt, ich schmeiß hin, ich lebe jetzt irgendwie überall in der Welt und ich arbeite online. Also, ja.
Bevor wir da hinkommen, ja, würde ich jetzt gerne dann wirklich noch einen Schritt zurückrollen, weil du ja von Freiheitsliebe gesprochen hast, ja. So, jetzt sagtest du auch, du bist auf dem Dorf groß geworden und ich kenne es jetzt so, dass dort die Menschen ja schon, ohne das jetzt despektierlich zu sagen, aber so, freiheitsliebender Mensch, ja. Dann hast du ja früher schon geträumt, gesponnen. Wie war das? Haben die das, du hast das mit Sicherheit ja auch zum Ausdruck gebracht in der Schule, in der Grundschule. Hey, ich will mal da und da hin. Oder war das noch kein Thema?
Doch, tatsächlich. Ich hatte als Kind so ein Buch vom Dschungel, wo man so Bilder umblättern konnte, so große, und diese Dschungelwelt entdeckt hat. Und für mich hat sich damals schon festgesetzt, ich will in den Amazonas. Das war für mich schon damals klar. Sehr zur Freude meiner Eltern natürlich. Und ich habe das dann auch umgesetzt. Also ich war dann auch damals in Ecuador im Amazonas für eine Woche. Und es war mir ganz wichtig, da auch genau diesen Traum, den ich als Kind hatte, auch umzusetzen. Und es hat dann einfach auch süchtig gemacht. Also wo ich dann so meine ersten Reisen unternommen habe, das war auch mit sicher prägend. Mit 15 war ich 5 Monate im Schüleraustausch in Neuseeland.
Okay, wow.
Da lernt man dann, man wird sehr viel früher erwachsen und man kann dann schon erste eigene Unternehmungen machen im fremden Land und merkt, dass das alles ganz gut funktioniert. Und für mich war auch immer klar, dass man mindestens genauso viel über sich selbst lernt, wenn man allein in einem fremden Land unterwegs ist.
Hast du das jetzt eben ironisch gemeint mit Amazonas und deinen Eltern oder zur Freude, hast du gesagt, sehr zur Freude deiner Eltern? Oder haben die dich schon dahin getrieben zu sagen, hey Isabel, genieße es, erobere die Welt?
An sich glaube ich schon, als sie dann gemerkt haben, dass ich tatsächlich nach dem Abitur ernst mache, und erst allein nach Australien und dann tatsächlich nach Südamerika geflogen bin und dann mit dem Rucksack über 6 Monate durch Südamerika gereist bin, dann wurde es meiner Mutter, glaube ich, schon zwischendurch ganz schön Angst und Bange, als ich dann so Richtung Brasilien und so und Kolumbien unterwegs war. Das fand sie dann, glaube ich, nicht mehr so witzig. Aber ich war weit weg, ich war dann in meiner eigenen Welt und war mir damals auch sehr sicher. Also beziehungsweise ich habe damals sehr gut gelernt, auf mich aufzupassen.
Boah, ich versuche mich jetzt da irgendwie in die Lage reinzuversetzen. Ich als kleiner, junger Typ, ich sage mal mit 18 vielleicht weg von zu Hause, und dann natürlich als Eltern, ja, einfach loszulassen, wenn du spürst, dass deine Tochter oder in meinem Fall vielleicht meine Söhne auf einmal sagen, hey, ich muss in die Welt, ja. Ist man da aufzuhalten? Weil das sind ja Visionen, das sind ja Ziele, Träume. Kann man nicht aufhalten, oder? Als Eltern.
Sehr schwierig, glaube ich. Also in dem Fall, ich glaube, es artet dann nur anders aus, wenn man das dann irgendwie verbieten möchte. Also ich hatte ein paar Freunde in meinem Umfeld, wo die Eltern das nicht so unterstützt haben. Und das waren dann oft eher so Trotzreaktionen bei denen, dass sie es dann erst recht gemacht haben. Weil gerade wenn die Eltern dann irgendwie den Geldhahn abgedreht haben, was so der klassische Move der Eltern natürlich ist, haben sie gesagt, mein Gott, ihr könnt mich mal, dann arbeite ich halt in Australien. Das war so der Klassiker. Von dem her, so jemanden aufzuhalten, bringt nichts. In dem Fall würde ich jetzt sagen, und da ist es auch eher andersrum, dass ich jetzt immer noch sehr, sehr gerne immer wieder nach Hause komme. Also die Beziehung zu meinen Eltern ist sehr gut.
Und wenn du dann so allein unterwegs warst, ich sag mal jetzt noch, ohne berufliche, ohne deinen Beruf dann auch gleichzeitig auszuüben, wie war das? Ja, du bist alleine losgetigert, ja, mit 18, 19. Und hast du dann schon mal auch Angst gehabt? Ich will darauf hinaus, es ist halt, ich glaube, ob ich so eine Reise antrete oder eine neue Berufung für mich finde oder ich spüre, ich bin unzufrieden, vielleicht in meinem Wirtschaftsingenieurberuf und ich gehe den Schritt. Ich glaube, wir können das ja vergleichen. Ja, irgendwo sind immer Ängste. Ne? Sind, wow, schaffe ich das? Und wie war das für dich dann damals?
Ich hatte natürlich Angst. Also man hat immer wieder, oder Angst ist vielleicht nicht das richtige Wort, Respekt oder Sorge natürlich. Man lernt aber auf so einer Reise sehr schnell, dass man mit vielen Herausforderungen oder Problemen umgehen kann. Dass es natürlich schwierig ist, dass es mal blöd ist, dass es mal anstrengend sein kann, alles natürlich, aber dass man immer irgendwie eine Lösung findet. Und dass einen vor allem auch die Menschen im Umfeld unterstützen. Das war für mich auch ein sehr großes Erkenntnis, dass die Leute um einen rum unglaublich hilfsbereit sind, wenn man sie fragt. Man bekommt einen unglaublichen Respekt vor den anderen Leuten und auch ein Vertrauen ins Leben hat mir das gebracht. Also in vielen Situationen, wo man in dem Moment nicht weiter weiß, so ein tiefes Vertrauen, dass sich irgendwie eine Lösung findet. Selbst wenn es jetzt in dem Moment noch nicht ersichtlich ist und deswegen, das bringt einem wirklich langfristig was. Also ich kann es jedem nur empfehlen, egal in welchem Alter oder so, dass man da mal seinen Rucksack packen sollte und einfach loszieht.
Guter Tipp, werde ich mir überlegen. worauf ich jetzt hier auch noch hinaus will, jetzt hast du ja darüber gesprochen, ja, jetzt bist du, du hast ja dann in frühen Jahren, gehe ich davon aus, noch auf dem Dorf gelebt, ja, bevor du in die weite Welt bist, hast davon erzählt, gab es dann Menschen in deinem Umfeld, die gelacht haben, du kommst doch eh wieder zurück? Auch hier will ich darauf hinaus, wenn du davon erzählst, boah, ich mache mich selbstständig, ich will den anderen Beruf wählen, ich will was ganz anderes machen, dass wir ja in unserem Umfeld, und wir sprechen es aus, dass wir Leute da schon haben, die nur darauf warten, dass du auf die Nase fällst. Ne? Gab es da auch welche, die in dir gezogen haben, hey, wirst du eh nicht schaffen, bleib doch hier und so?
Natürlich. Also sowohl bei meiner Reise als auch bei meiner Selbstständigkeit gab es Leute, die mal mehr, mal weniger offensichtlich dachten, ja, lass sie mal austoben, in 2 Monaten ist sie wieder hier. Dann hat sie das alles wieder beruhigt, dann hat sie sich ausgesponnen, wie dann die Leute so sagen. Und dann oft wirklich darauf warten, hat man das Gefühl, dass man auf die Nase fliegt, damit sie selbst sich halt besser fühlen. Weil ich glaube, bei vielen ist der Wunsch ja auch vorhanden, nur sie trauen sich nicht. Und dann zu sehen, wie jemand anders den Schritt macht, ist für viele nicht einfach. Also man muss dann schon auch akzeptieren, dass die ein oder andere Freundschaft das nicht aushält.
Okay, also diese Themen, die uns alle so berühren, wenn wir Dinge tun, ist bei mir ja auch, ja, wenn du jemand sagst, ja, ich mache Network Marketing, ja, ja, sind die Leute immer noch so, Und ah ja, klar, der konnte das nicht schaffen, und wenn du es dann nachher geschafft hast, ja, war klar, dass er es schafft. Ne? So dieses Beäugen, und wenn sich, wenn, ja, und das finde ich halt, ich finde es schade, dass wir immer noch dieses, ja, dieses engstirnige Denken da einfach auch noch haben. Ja. Und gut, jetzt bist du losgezogen, du hast dann dein Studium gemacht, warst ja dann, früher warst du weg, warst dann eine Zeit lang da, hast du dann auch gespürt, jetzt mal weg von dem Inhalt des Berufes oder des Studiums, hat dich dann immer irgendwie was auch weggezogen? So, ich stelle mir das, ja, wenn jemand in jungen Jahren schon so viel unterwegs ist, kann man dann an einem Platz bleiben?
Jein. Also ich meine, ich hatte es durchs duale Studium schon, dass ich alle 3 Monate umgezogen bin zwischen dem Firmensitz und dem Uni, also dem Sitz der dualen Hochschule.
Ja.
Und ich habe jede Gelegenheit genutzt, um irgendwie wegzukommen. Das heißt, ich habe meinen Urlaub gespart, war 5 Wochen in Mexiko. Ich habe von der Arbeit die Möglichkeit genutzt, 5 Monate in Shanghai zu arbeiten. Und habe alles genutzt, was ich mir geboten hat. Aber ich habe dann damals auch so gemerkt, wenn ich so hochgerechnet habe, puh, also mit 30 Tage Urlaub im Jahr auf die Dauer komme ich nicht weit. Das reicht mir nicht. Also ich komme immer wieder gern nach Deutschland, aber so nach 1 Monat, nach 2 Monaten, spätestens nach 3 Monaten kriege ich unruhige Füße. Man sagt im Englischen ja auch itchy feet. Also dann, ja, dann wird man unruhig.
Und dann bist du nicht mehr aufzuhalten, dann musst du irgendwo wieder hin, oder? Flieger und weg.
Flieger oder Bus. Ich bin auch schon damals dann mit dem Bus nach Polen gefahren. Also egal was, ich war dann wirklich sehr flexibel und sehr offen für jedes Land, weil ich einfach dann diese Neugier wieder habe, dieses neue Entdecken. Ich habe mittlerweile auch sehr viele Freunde überall auf der Welt, wo ich dann sage, oh, ich möchte den mal wieder besuchen, ich möchte den besuchen. Und ja, das fehlt mir dann auch. Die verschiedenen Kulturen. Für mich hat jede Kultur ihre Vorzüge, sei es die asiatische, sei es die lateinamerikanische, sei es die europäische. Und das ist für mich immer wie so ein Eintauchen in eine fremde Welt, was ich jedes Mal total genieße.
Boah, ich finde es krass, echt absolut. Ich hänge da echt an deinen Lippen. Ja, ich stelle mir das Ganze jetzt so bildlich vor. Ja? Von dort nach dort und so. Finde ich cool. Und ja, jetzt kamst du zu der Erkenntnis, und dann hieß es, weil auch das, ich bin ja echt im Überlegen, das Unternehmen hat dir ja Vertrauen geschenkt. Die haben dir ein duales Studium geboten, bezahlt. Ja, ist korrekt sowas, oder? Sage ich dann?
Nein, das funktioniert anders, dass man keine Verpflichtung hat. Man arbeitet ja auch die ganze Zeit für die Firma.
Okay.
Man hat halt ein geringeres Gehalt, dafür studiert man die halbe Zeit. Und wo man mir dann halt einen Arbeitsvertrag angeboten hat im Nachhinein, habe ich dann gesagt, nee, das ist einfach nicht das Richtige für mich, und bin dann einen anderen Weg gegangen.
Okay, weil ich habe jetzt gerade nachgedacht, so nach dem Motto, gab es dann auch so eine gewisse Verpflichtung. Und aber Sie wollten...
Also es war tatsächlich für mich weniger schwer, dem Unternehmen Nein zu sagen, als den eigentlichen Leuten vor Ort.
Okay.
Das war für mich schwieriger, weil ich in dem Zusammenhang natürlich auch ein paar Orten gearbeitet hatte und mehrere dort halt die Überlegung hatten, ob ich bei ihnen nicht dann anfangen kann. Und dann denen Nein zu sagen, war für mich schwieriger als grundsätzlich dem Unternehmen.
Ach, okay. Also sagt uns das ja auch aus. Du hast zwischendrin halt für dich entschieden, ich mache was anderes, aber hast doch so gut performt, dass dich die Leute dort halten wollten. Ist ja auch nochmal was, wo ich sage, mitnehmen. Du hast dich zu was entschlossen, du ziehst es durch, bringst höchste Qualität, dass du ja interessant bist für andere in der Form, gehst aber trotzdem schon innerlich, hast einen anderen Weg gewählt und trotzdem deine Arbeit gut abgeliefert. Weil das stelle ich halt auch oft fest, ja.
Das war mir auch ganz wichtig. Also ich habe da alles sauber in dem Sinne abgeschlossen. Das ist auch mir grundsätzlich im Leben immer wichtig, keine verbrannte Erde zu hinterlassen. Wenn es irgendwie halt möglich ist, da mit den Leuten sauber und transparent zu sein, wie man sich das vorstellt, weil sich so auf dem Weg natürlich auch langfristig Freundschaften erhalten können zu ehemaligen Kollegen und man sich da immer Türen offen hält. Ja, auf jeden Fall. Also es geht, aber man muss dann oft Fingerspitzengefühl beweisen.
Ja, auch, ja, das soll ja auch dazu dienen, einfach diesen Tipp auch sich zu nehmen. Man kann andere Entscheidungen fällen, doch in der Zeit, wo man noch da ist, dass man verbindlich ist, dass man wirklich versucht, alles zu geben und dann seinen anderen Weg einzuschlagen. Und wie dann die anderen damit umgehen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wie du jetzt so schön sagst, weil das kriegen wir ja auch oftmals da draußen mit, irgendwie ist immer, der hat den Stress mit dem, da konnten sie sich nicht sauber trennen. Wo so meine Gedankenwelt immer ist, hey, wir sind doch alles erwachsene Leute, ja, lasst uns doch ernsthaft miteinander reden, ja, in die Augen schauen, auch mal ein Bierchen trinken und dann ist es in Ordnung, wir haben es abgeschlossen, ja. Und das finde ich schade, ja, und wenn das so lief, ist ja cool. So, und jetzt ging es einfach los, du hast jetzt gesagt, okay, mir gehört die Welt und ich bin jetzt, hallo Krypto, ja, hier bin ich, ja. Und dann auch in eine Welt einzutauchen, die ja auch nicht so ganz einfach ist, um es mal salopp zu sagen.
Es lief auch nicht direkt so tatsächlich. Also mein erster Versuch damals war der Gedanke, ich mache mich online selbstständig mit dem Thema Fitness.
Ja.
Und habe dann aber sehr schnell feststellen dürfen, dass es schon ein paar Fitnesscoaches da draußen gibt, erstens. Dass ich nicht die Erste bin mit der Idee. Und dass das alles nicht so einfach und unkompliziert ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und natürlich kommt dazu, wenn man das erste Mal selbstständig ist, muss man sich plötzlich um viel mehr Sachen kümmern, viel mehr Papierkram. Und ich war am Anfang wirklich etwas überfordert. Aber man lernt unterwegs. Und auch dann zu lernen, von so einer Idee wieder loszulassen, ist gar nicht so einfach gewesen, weil ich dann auch gemerkt habe, dass mir die Realität des Fitnesscoachings gar nicht so unbedingt Spaß macht. Also, weil ich mache selbst für mich unglaublich gern Fitness. Ich mache immer noch in meinem Umfeld, unterstütze ich Leute gerne, aber ich wollte das dann, habe ich gemerkt, nicht beruflich machen. Mhm. Das war auch eine Erkenntnis mit dem zusammen, dass ich halt dann doch besser aufgehoben bin in der Welt wie Krypto, weil hier für mich der Aspekt entscheidend war, dass ich mir was aufbauen kann, was unabhängig von meiner Zeit funktioniert.
Okay. Wenn ich da kurz mal dazwischen quetschen darf. Also du bist mit dem Gedanken gut. Das war aber schon, ich mache mich selbstständig in der Fitnessbranche.
Ja. Ja.
War das vor Corona oder ja. Vor Corona? Aber dein Gedankengut war, ich mache das online.
Ja, natürlich, weil ich eben diese Flexibilität haben wollte. Und das lief auch einigermaßen, bis halt dann Corona kam. Also meine Selbstständigkeit war gerade so am Anfang des Laufens, sozusagen als Corona kam und plötzlich natürlich extrem viele Fitnessangebote auf den Markt kamen, die online waren. Was vorher was Besonderes war als Fitnesstrainer online, war plötzlich der Normalfall. Und ja, aber wie sich es dann manchmal so ist, es schließt sich eine Tür, es öffnet sich eine andere. Ich habe damals meinen Freund kennengelernt, der schon seit über 6 Jahren im Kryptobereich tätig ist. Und bin so dann dem ganzen Kryptobereich näher gekommen. Und dann hat sich das halt so umgewälzt, sozusagen in die andere Richtung.
Mhm. Boah, finde ich jetzt auch wieder. Von einem, ich nenne es jetzt mal, normalen Berufsfeld oder auch vielleicht ein bisschen konservativ, ne, Studium, Wirtschaftsingenieurwesen. Dann die Idee Fitness, okay. Ja, würde ich jetzt als Außenstehender sagen, gut, normaler Weg. Sie hat sich einfach für Sport entschieden, für Freizeit, ja, und für körperliche Fitness. Und dann aber mit einem Thema zu kommen, was ja auch ja immer noch so anrüchig ist, ja, ohne dass jetzt auch hier, ja, boah, ich mache auf Krypto, ja, okay, boah, Vorsicht. Ja, obwohl wir ja alle wissen, dass diese Welt wirklich so stabil ist, wenn man sich nur ein bisschen näher damit befasst, dass es jetzt auch nichts Außergewöhnliches ist, weil das ist ja völlig unsicher. Wie haben jetzt, wie du das entschieden hast, wie haben das jetzt deine Eltern aufgefasst zum Beispiel oder dein Umfeld? Auch die alle hier, hip hip hurra?
Die haben erstmal überhaupt nicht verstanden, was ich mache. Also so wie es vorher der Sitz war, also vorher meinte meine Mutter zum Beispiel oft, meine Tochter arbeitet online mit Sport. Das war ihre Aussage. Als ich dann zu Krypto gewechselt bin, hat sie am Anfang überhaupt nicht verstanden, was ich mache. Und dann war der Gedanke, meine Tochter macht online aus Geld mehr Geld. Also ich
Im Moment stimmt's ja. Ist ja wahr, hat sie gerade. Also ich als Hobby-Kryptoman kann das bestätigen, was deine Mutter gesagt hat.
Aber es hat sich dann wirklich eigentlich aus der Form ergeben, dass ich erst für mich selbst natürlich nicht reingearbeitet habe. Ich fand das Thema unglaublich interessant. Selbst eigene Investments gemacht habe und dann immer mehr von Frauen gefragt wurde tatsächlich. Weil viele Frauen in dem Bereich noch, würde ich sagen, leider eine Hemmung haben. Viele Frauen trauen sich nicht so recht ans Thema Finanzen ran. Sie trauen sich nicht so recht ans Thema Technik ran. Und Krypto ist die Kombination der Endgegner von beidem. Und hatte dann auch das Gefühl, dass Frauen sich dann eher trauen, wenn ihnen eine andere Frau da zeigt, wie das funktioniert. Dass da diese Hemmschwelle vielleicht niedriger ist, sich zu blamieren, was da auch immer die Ängste sind. Und da das dann immer mehr Überhand genommen hat, dass ich anderen Frauen soeben mal kurz, in Anführungszeichen, erklärt habe, wie das funktioniert, habe ich dann irgendwann gesagt, so funktioniert das nicht mehr. Ich muss das irgendwie auf andere Füße stellen, weil das nimmt mehr und mehr meiner Zeit in Anspruch.
Und dann bist du da eingetaucht, okay. Ja. Jetzt erklär einfach unseren Hörern doch mal auf eine einfache Art und Weise und wenn es geht, in ein paar Stichpunkten, was bedeutet das, wenn du im Kryptobereich unterwegs bist? Wie würdest du jetzt einem Laien einfach wie mir auch sagen, das ist mein Berufsfeld, das mache ich? Und ja, einfach mal vielleicht also zwei, drei Dinge raushauen.
Dazu muss man vielleicht kurz vorher verstehen, was überhaupt der Kryptobereich ist. Das ist für viele überhaupt unklar. Viele haben nur das Wort Bitcoin schon mal gehört. Da sage ich immer gern, Bitcoin ist sowas wie digitales Gold. Das heißt, es ist im Prinzip eine dezentrale Software, die nicht manipulierbar ist, in der man Daten speichern kann und die limitiert ist. Dadurch ist sie sehr sicher und limitiert und man kann Geld in Anführungszeichen darin speichern. Je mehr Leute in diesem Bitcoin-Spiel mitspielen, desto mehr steigt der Wert des einzelnen Bitcoins. Und Bitcoin hat auch eine hohe Dominanz, das heißt, das meiste Geld ist in Bitcoin. Und dann gibt es noch an die 6.000 andere kleine Coins, die alle einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Manche haben eine Technologie dahinter, andere sind eher Spekulation. Es gibt da sehr, sehr viel Verschiedenes. Und darauf aufbauend muss man auch sehen, jemand, der im Kryptobereich arbeitet, ist ein sehr weites Feld. Das heißt, es gibt Klassikerleute, die aktiv traden. Das heißt, die aktiv den Bitcoin kaufen, verkaufen, alternative Coins, also Altcoins nennt man die dann, kaufen, verkaufen. Es gibt viele Leute, die mit einer Trading-Software arbeiten, die dann zum Beispiel vertreiben. Das mache ich unter anderem auch. Das heißt, man lässt einen Computer für sich traden. Und da ich den Vertrieb mache, zum Teil für die Firma, in einem Network-Marketing-System, bekomme ich Provision dafür. Und dann gibt es noch einen Bereich, weil ich eben oft von Anfängern gefragt werde, wie man überhaupt den ersten Bitcoin kaufen kann. Das ist natürlich so ein Klassiker, dass ich da auch mit einer Firma zusammenarbeite, die ein Provisionsmodell haben. Das heißt, wenn ich Leute über mein Profil bei denen einschreibe und ihnen zeige, wie funktioniert das, wie kann ich da sicher meinen ersten Bitcoin kaufen, wie kann ich ein Ethereum kaufen, bekomme ich auch Provision mit. Das heißt, da bekomme ich aus dem aktiven Geschäft Geld. Und natürlich habe ich auch eigene Investments, die sich auch ganz gut entwickeln, von denen ich natürlich auch zum Teil leben kann.
Okay. Also du betreust, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe mich jetzt mal ein bisschen oberflächlich damit auseinandergesetzt, denn was ich so als Laie sagen kann, das ist ja ein Markt, ja, das wird ja auch ich vergleiche das immer mit Network Marketing, ja. Viele wehren sich dagegen, aber die Welle wird kommen, ob wir mitmachen oder nicht. Ja, ob wir offen sind oder nicht oder ob wir Produkte kaufen selbst oder nicht. Sie werden über Network Marketing demnächst oder in Jahren alle vertrieben oder sehr viele vertrieben werden. Und genauso sehe ich das jetzt in dem Bereich hier, dass man sein Geld in diese anderen Währungen bringt und auch mit diesen Währungen so jetzt von meiner Auffassung auch irgendwann bezahlt, ja, dass das machbar ist, ja.
Auf jeden Fall. Also für mich ist das mit dem Krypto so ein bisschen wie früher mit dem Internet. Es ist gekommen, um zu bleiben. Man kann sich wehren mit Händen und Füßen, aber das wird einem langfristig nichts bringen. weil es für mich einfach gelebte Demokratie ist. Es ist dezentral, es ist sehr offen für jeden, jeder kann mitmachen und es bietet sehr viel mehr Flexibilität. Ich meine, wenn man sich einen Goldbarren im Garten vergräbt, dann ist das nicht sonderlich flexibel auf die Dauer. Du kannst ihn auch schlecht irgendwie nach Paraguay mitnehmen. Und wenn du dein Geld in Immobilien investierst, wenn du das wieder flüssig haben wirst, kann das im Zweifel Monate dauern. Mit Krypto sind es halt ein paar Klicks. Und es bietet halt auch noch ein Maß an Privatsphäre, was momentan sonst nur das Bargeld bietet. Und dadurch hat es meiner Meinung nach unglaublich viele Vorteile. Das sind jetzt nur ein paar. Und als Laie ist es natürlich dann etwas erschlagend, weil das Gebiet gerade erst an so einem Stand ist, wo man als Laie überhaupt investieren kann. Vor ein paar Jahren war das so schwierig, dass man wirklich technisch sehr versiert sein musste, um das zu tun. Mittlerweile ist es sehr einfach geworden, aber es gibt natürlich immer noch so ein paar Trittfehler oder Fallen in dem Bereich, wo man aufpassen muss. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich den Leuten den Weg außenrum zeigen kann, wie sie das Ganze vernünftig aufstellen können, ohne dann da auch, weil ganz klar, man kann in dem Gebiet auch sehr schnell sehr viel Geld verlieren. No question, ich kenne da auch einige, die da leider auf ein paar Sachen reingefallen sind. Das heißt, man muss unbedingt aufpassen, was man da tut. Aber es kann eben auch sehr lukrativ sein und auch sehr gut als Absicherung, um sich in der Zeit wie heute, wo man weiß, es wird Inflation geben, was ist die nächste Krise, bietet es einfach eine sehr sichere Möglichkeit, sich Kapital aufzubauen.
Schon gesagt. Da will ich jetzt mal einhaken auch. Ne? Das Thema heißt, sich was aufzubauen. Das Thema heißt, du gibst Frauen die Chance und sagst, hey, öffnet euch für die Finanzwelt. Vielleicht gleichzeitig zu sagen, entfesselt euch von euren Beziehungen in der Form, dass ihr alles, jetzt sage ich mal, der klassische Faktor, von eurem Mann organisieren lasst, kennen wir ja alles, ja. Ja, okay, mein Mann hat das alles gemanagt oder mein Partner, meine Partnerin, shit happens, ja. Und und das ist so deine Mission auch, zu sagen, hey, schaut euch das mal an, ihr könnt hier selbstständig euch weiterentwickeln, oder? Ist das so dein Ziel auch?
Definitiv. Also auf der einen Seite zeige ich gern Frauen, wie sie da die ersten Schritte machen können, einfach wenn sie ein bisschen Kapital haben, mal sich rantasten mit kleinen Summen, mit größeren Summen, wie es halt für die Person passt, um einfach mal die ersten Schritte zu machen. Andererseits freue ich mich aber auch immer, wenn ich Frauen ermutigen kann, da auch Business zu machen in dem Gebiet, weil es unglaublich gute Möglichkeiten gibt mit Affiliate-Systemen oder mit Network-Marketing in dem Bereich, sich auch ein Einkommen aufzubauen, ein Business zu machen und halt dann auch flexibler zu werden. Weil man gerade viele Frauen, für die ist es unglaublich wichtig, flexibel zu sein. Wenn dann auch noch das Thema Familie kommt, das Thema Kinder, ist es unglaublich wertvoll, wenn man erstens einen gewissen Strom an Vermögen hat, was passiv jeden Monat reinkommt und zweitens seine Arbeit so gestalten kann, dass man wie, wo und wann man arbeiten will, einfach selbst entscheidet.
Und genau dieses Wo und Wann, ja. Also das ist ja so, wie du es tust, wie dein Freund es tut, egal in welchem Erdball ihr seid, braucht ihr nur ein Internet, oder?
Genau, also man braucht wirklich nur das Internet. Meistens reise ich mit meinem kleinen Laptop und meinem Handy. Das sind so meine wichtigsten Tools, die ich immer dabei habe und einen guten Kopfhörer, was halt für mich unglaublich praktisch ist. Meistens ist das Internet im Ausland auch besser als in Deutschland. Aber auch, selbst wenn ich hier in Deutschland bin, ich habe einen Arzttermin, ich nehme mein Handy mit, ich kann vor Ort, wenn ich eine Stunde warten muss, ist das für mich keine verlorene Zeit. Ich kann dann da was machen, nutze die Zeit für mich. Und wenn natürlich auf der anderen Seite irgendwas ist in der Familie, man wird gebraucht, dann kann ich einfach da sein.
Voll, ein guter Satz. Ja, wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ja, und ja. Alle anderen müssen fragen. Ja, wir müssen uns Urlaub holen. Wir müssen, ja, diese Flexibilität stelle ich mir absolut cool vor.
Also für mich war es auch ein schöner Moment. Mein Großvater ist jetzt schon über 80 und er hatte sich gewünscht, nochmal nach Griechenland zu gehen. Aber er traut sich nicht mehr alleine. Das war eigentlich letztes Jahr, wo Corona war, deswegen ist es dann leider ausgefallen. Aber von meiner Seite war einfach klar, ich kann sagen, Opa, wie du willst, ich komme mit, ich kann mich nebenan einmieten, ich arbeite von da aus, ich bin da, wenn du mich brauchst, das ist gar kein Thema und du kannst nach Griechenland Urlaub machen, selbst wenn du dich nicht mehr allein traust.
Super. Ja, schön. Und der Opa steht sozusagen jetzt auf dem Sprung am Flughafen, oder?
Nee, leider jetzt erstmal nicht. Also die sind noch ein bisschen vorsichtig tatsächlich. Ich hoffe, dass es sich vielleicht dann nächstes Jahr ergibt, wenn er dann noch fit ist. Man muss echt mal ein bisschen gucken. Aber allein diese Option für die Familie, solche Sachen aufzumachen, zu sagen, wenn du das möchtest, wenn dir das wichtig ist, dann bin ich einfach da. Das ist für mich schon ein unglaubliches Maß an Lebensqualität.
Wie hast du jetzt oder wie habt ihr das Thema, holen wir mal einfach diese Krise, durch Corona, habt ihr irgendwelche Einbußen? Habt ihr, ja, was jetzt euer Arbeiten angeht, auch ganz platt mal gesprochen, eure Finanzen angeht? Oder sagt ihr, oh nein, wir sind genau die, die Krise gibt es für uns nicht. Es ist Krise, aber wir machen nicht mit oder?
Auf verschiedenen Seiten. Also vom Geschäft her ist es tatsächlich eher förderlich, weil viele Leute natürlich mehr Zeit haben zu Hause, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil sie aber auch merken, dass ihr ach so sicherer Beruf vielleicht doch nicht so sicher ist, wie sie sich das gedacht haben. Und da natürlich jetzt Inflation auch mehr auf uns zukommt, wo dann auch viele sagen, okay, was mache ich jetzt mit meinem Geld, um es auch gegen die Inflation abzusichern. Das heißt, da ist eher mehr Zulauf geworden. Was natürlich komplizierter geworden ist, ist das Reisen, no question. Also man muss sehr viel flexibler sein, auch manchmal komplizierte An- und Abreiseverfahren mitmachen, wenn man das macht. Es geht immer noch, also tatsächlich wundern sich die Leute immer, aber es geht immer noch zu reisen. Man muss halt nur immer sehr genau schauen, in welchen Ländern gilt gerade was. Und man muss natürlich flexibel sein, was natürlich bei uns gut ist, weil wenn unser Rückflug gestrichen wird und wir erst eine Woche später fliegen können, dann ist das jetzt für uns nicht so gravierend.
Das stelle ich mir auch schön vor. Ist nicht so gravierend. Toll, wir bleiben einfach eine Woche länger.
Tatsächlich. Also wir hatten das damals in Dubai. Wir waren in Dubai, wollten eigentlich weiter. Und da gab es in dem Moment keine richtigen Flüge. Wir haben gesagt, okay, bleiben wir mal noch 2-3 Wochen hier.
Ja, wir bleiben kurz mal noch 2-3 Wochen länger in Dubai. Schön. Ja, finde ich absolut, also holt mich absolut so weit von ab und denke mir, boah, das ist auch ein Ansporn, ja, vielleicht für die Hörer da draußen, dass wir einfach sagen, hey, egal wie alt wir sind, egal was wir tun, es geht immer was, ja. Ob das jetzt beruflich ist, ja, was jetzt die Story von Isabelle ist, oder ob das auch in der jetzigen Situation ist, ja, ob man es jetzt gerne oder ungerne macht, das Reisen, sei ja mal noch dahingestellt, aber es geht alles, ja, wir kommen immer noch von A nach B und dass wir, und das ist für mich so wichtig, dass wir einfach weiter träumen, weiter unsere Visionen haben und weiter daran arbeiten, flexibel zu sein. Ich glaube, an deiner Story, Isabelle, das ist diese Flexibilität, die hätten wir alle gerne.
Extrem. Also dadurch, dass wir da so flexibel sind, können wir natürlich jedes Fenster nutzen, was sich uns bietet in irgendeiner Form und da immer dann mitgehen. Man lernt noch, also wir mussten tatsächlich noch spontaner werden. Sonst haben mein Freund und ich schon gerne so ein bisschen geplant, dass es dann noch dahin, noch dahin, noch dahin. Das machen wir gar nicht mehr. Wir leben so in maximal ein Monatsfernsicht, weil man nie weiß, was gilt gerade in welchem Land, wo kann man hin, was geht nicht. Und das ist auch interessant für uns gewesen, noch flexibler, noch spontaner zu sein tatsächlich in dem Fall.
Mhm. Wenn wir jetzt so auf die Zielgeraden des Gesprächs gehen, hätte ich gerne mal noch so einen Tipp für die Zuhörer da draußen. Jetzt beschäftigt sich jemand und sagt, okay, ich würde jetzt gerne in Krypto investieren. Kannst du unseren Zuhörern da einfach einen Tipp geben, wo du sagst, hey, achtet da und da drauf, das wäre wichtig?
Auf jeden Fall. Also eine Grundregel, wie man immer so schön sagt, ist not your keys, not your coins. Das heißt, ein No-No in der Kryptowelt ist, das eigene Geld an irgendwen zu schicken. Niemals machen. Also an niemanden irgendwie das Geld hinschicken, dass der das dann vermehrt. Das kann mal gut gehen, no question. Das kann aber auch ganz, ganz böse schief gehen. Also da sehr vorsichtig sein und auch als Anfänger nicht mit so kleinen Coins anfangen, sondern sich wirklich auf die großen konzentrieren, die Top 2. Also Bitcoin, Ethereum sind was, mit dem ich immer sehr zufrieden war. Ich bin keine Finanzberatung. Ich kann da niemandem einen Finanzberatungstipp geben. Aber die waren einfach die letzten Monate am stabilsten, die letzten Jahre. man kann sie am einfachsten kaufen, man wird sie am einfachsten auch wieder los, wenn man sie wieder verkaufen will. Man braucht kaum technisches Verständnis dafür. Das heißt, gerade an einem Anfänger macht es Sinn, sich erstmal mit den Top 2 zu beschäftigen.
Okay. Und wenn wir jetzt von dir einen Tipp haben dürften, ja, wie jetzt einfach so das anzugehen, Themen anzugehen, die Welt da draußen, jetzt sprechen wir ja alle, wie soll das weitergehen, wie soll es beruflich weitergehen? Und jetzt bist du ja eine junge Dame, die da weltweit unterwegs ist. Du kannst ja uns auch mal so ein Feedback vielleicht von der Stimmung mitgeben und ja, einfach mal so dieses Stimmungsbild zunächst mal zeigen oder fühlen lassen.
Also es ist sehr spannend. Das Stimmungsbild in der Kryptowelt, was ich geben kann, ist momentan relativ positiv. Es ist noch nicht so überhitzt, wie es früher manchmal war. Es ist positiv, aber nicht irgendwie völlig crazy. Viele Leute in der Kryptowelt, die ich kenne, die auch wirklich größere Mengen an Kryptos besitzen, hängen wie das Schwein am Leben an ihren Kryptos. Das heißt, die verkaufen derzeit nicht. Die wollen wirklich langfristig das Ganze angehen auf mehrere Jahre Zeithorizont. Die sind, was die momentane Krise geht, eher entspannt. Also die sagen so ein bisschen nach dem Motto, lass die mal alle abwarten, bis wieder sich alles beruhigt und dann sehen wir weiter. Die meisten Leute, die ich tatsächlich kenne, die auch so sehr digitale Nomaden sind, haben sich irgendwo auf der Welt, viel in Mexiko oder in Dubai hingesetzt, genießen das gute Wetter und warten auf Besserung. Aber das Stimmungsbild in dieser Menschenszene, in Anführungszeichen, die digitalen Nomaden, die Unternehmer, die Kryptowelt, sind grundsätzlich positivere Menschen. Das heißt, es sind Menschen, die oft ihren Handlungsspielraum klar kennen, alles machen, was in ihrer Macht steht und mit dem Rest einfach das Beste draus machen. Also das sind auch was ich sehr schätze, das tut mir immer wieder, strengt mich an, wenn ich in Deutschland bin, ist diese Jammermentalität. Das haben diese Menschen nicht. Also man schaut einfach nach vorne, man schaut, was man selbst tun kann, macht das Beste aus der Situation und irgendwie jammert nicht den ganzen Tag vor sich hin, was alles gerade nicht geht.
Cooler Satz, guter Satz. Und jetzt zum Abschluss möchte ich so als Vater noch einen Tipp von dir haben und ich glaube, das tut auch allen Menschen da draußen gut. Ich habe jetzt einen 15-jährigen und 11-jährigen Sohn, ja. Was soll ich denen mit auf den Weg geben, dass sie ja ihren beruflichen Weg, ihren eigenen Weg so einschlagen, dass sie ja vielleicht ähnlich wie du irgendwann mal ticken, weil ich finde es sehr, sehr besonders, ja, sehr, sehr besonders, also positiv besonders mit diesem Selbstbewusstsein einfach unterwegs zu sein. Was wäre da dein Tipp?
Auf der einen Seite kann ich da Eltern immer dazu ermuntern, ihre Kinder zu ermuntern, auch mal zu reisen und zwar auch mal alleine, vielleicht einen Schüleraustausch zu machen in ein Land, wo sie einfach mal ein Stück weit weg sind von Mama und Papa, wo sie ein bisschen mehr erwachsen werden dürfen, ihre eigenen Grenzen kennenlernen dürfen. Das heißt, das Reisen ist meiner Meinung nach für junge Menschen und für Ältere unglaublich wertvoll. Ob man jetzt eher der Typ ist, der nach Norwegen wandern gehen will oder nach Australien, ist völlig egal. Und auch beruflich das Thema, entweder mehrere Podcasts zu hören, sich einfach mal inspirieren zu lassen, weil die meisten Jugendlichen wissen gar nicht, dass es sowas gibt wie mich. Also die hören immer nur die klassischen Berufsbilder. Irgendwie, du kannst Chemiker werden, du kannst BWLer im Marketing sein und du kannst irgendwie Schreiner werden. Dass es da noch sehr viel anderes gibt, ist vielen nicht bewusst. Das heißt, da einfach den Blick zu weiten. Es gibt ja auch sehr viel gute Persönlichkeitsentwicklungsbücher, Hörbücher, Podcasts. Das heißt, da vielleicht einfach mal dem eigenen Kind das ein oder andere vorlegen. Man kann natürlich nie jemanden zwingen, aber vielleicht einfach mal den Weg zu öffnen, da das ein oder andere Buch an die Hand zu geben.
Okay, das habe ich mir notiert. Das werde ich auf jeden Fall so den Jungs mit auf den Weg geben. Ihnen natürlich auch diesen Podcast. Das ist zwingend. Das wird Pflicht sein, den zu hören. Ja. Und wenn ich dich jetzt irgendwo antreffen möchte, die Zuhörer irgendwie Kontakt zu dir aufnehmen möchten, wo können sie das schaffen, Isabel? Wo finden die Leute dich, wenn du das vielleicht mal hier raushaust? Wir werden es auch später dann auch nochmal in Schriftform bringen, ja. Aber wenn du es jetzt mal noch schon mal raushaust.
Natürlich, ganz entspannt. Man kann mich einfach anschreiben, sozusagen auf Facebook oder auf Instagram. Bin ich auf beiden Kanälen aktiv unter Isabel Melina. Da kann man mich einfach finden, auch meine Bilder ein bisschen sehen, wo ich in letzter Zeit so rumgetingelt bin. Mich fragen, mich anschreiben, alles gar kein Problem. Ich beiße niemanden.
Okay, super. In diesem Sinne, ja, sage ich dir recht herzlichen Dank für diesen Ausflug in die Welt und auch in die Kryptowelt. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Euch da draußen danke ich fürs Zuhören und bitte natürlich nochmals, wie immer, um eine ehrliche und kritische Bewertung. Und wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die wir verbessern können, Themen habt, die euch überinteressieren, die wir vielleicht auch für euch in der Nale-Show mal bringen sollten, schreibt mir bitte unter rainer@nale-bewegt.com. In diesem Sinne nochmals recht herzlichen Dank, Isabel.
Ich wollte mich auch unbedingt bei dir bedanken. Es hat richtig viel Spaß gemacht, Rainer. Vielen Dank, dass du mir diesen Raum gegeben hast. Es hat Spaß gemacht, die Informationen mit dir zu teilen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Zuschriften. Also wenn von eurer Seite irgendwo eine Frage ist, kommt gerne auf mich zu.
Okay, in diesem Sinne, Dankeschön und gute Zeit. Ciao.
Tschüss.